Ich freue mich auf eine neue Folge unseres Podcasts heute und heute mit dem RCDS-Landesvorsitzenden, Andi.
Zwischen Hörsaal, Hochschulpolitik und der Frage, wie viele Ideen eigentlich in ein Semester passen. Heute zu Gast bei Frag nach mit Klaus Holleczek, der Vorsitzende des RCDS Bayern, Andreas Weber. Es geht um Medizinstudienplätze, BAföG, Forschung ohne Scheuklappen und darüber, warum gute Hochschulpolitik mehr ist als nur Vorlesungsstoff. Also Kopfhörer auf und neugierig bleiben bei Frag nach mit Klaus Holleczek.
Ja, schön, dass ich da bin. Freut mich tatsächlich sehr.
Ich finde es auch schön, dass du da bist.
Das erste Mal überhaupt in so einem Format. Also wir haben davor schon rege diskutiert, was man so bespricht, wie das so abläuft. Hör persönlich jetzt nicht allzu viel Podcast, muss ich sagen, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin.
Erzähl mal erstmal über den RCDS ein bisschen was. Vielleicht weiß ja nicht jeder, was das bedeutet. Ja. Eine starke Interessensvertretung von Studierenden in Bayern. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über die Organisation. Auch wie bist du zum RCDS gekommen? Du bist ja ein stolzer RCDSler, trägst ja auch einen Pin am Sakko, den ihr da extra gestaltet habt. Aber erzähl uns mal ein bisschen was. Was bedeutet RCDS?
Also ausgesprochen ist RCDS ja Ring christlich-demokratischer Studenten. Gibt es in ganz Deutschland, Bayern einer natürlich gewohnheitsmäßig einer der größten Landesverbände. Wir sind aktuell an 13 Unis in ganz Bayern vertreten mit eigenen Hochschulgruppen.
Heißt, wie viel?
Mitgliedern? Mhm. Ungefähr 1500 aktuell an aktiven Mitgliedern. 13 Hochschulgruppen wachsen auch aktuell, was uns sehr freut. Also wir hatten jetzt erst eine Neugründung in Rosenheim beispielsweise, sind auch gerade auf der Suche, wie wir gerade auch an technischen Universitäten und eben an etwas kleineren auch, ja, sag ich mal, Ortsgruppen und seitlich gelegenen Universitäten in Bayern ein bisschen aufmerksam machen können auf uns. Deswegen auch sind solche Formate sehr, sehr hilfreich, einfach auf ein bisschen, um die Hochschulpolitik allgemein aufmerksam zu machen und zu sagen, okay, es gibt also nicht nur linke und grüne Kräfte an Universitäten, sondern eben auch eine.
Ist das immer noch so ein Vorurteil, oder? Dass Universitäten per se links sind?
Ich glaube, es ist mehr als ein Vorurteil. Es ist schon weitgehend die Realität. Okay. Wobei ich sage.
Warum eigentlich?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube aber, also muss man vielleicht davor sagen, die Wahlergebnisse, die man sieht, die ja teilweise wirklich bei 70-80% an linken und grünen Hochschulgruppen liegen, spiegeln nicht die Realität wieder, ja. Weil man hat teilweise nur 5-6% Wahlbeteiligung. Ich glaube, wenn man da eine Wahlbeteiligung von 60-70% hätte beispielsweise, dann sähe die Welt auch anders aus, weil viele Studenten sind nicht so links, wie die Wahlergebnisse
das vermuten lassen. Hängt das eigentlich von den Studienfächern auch ab?
Ich glaube, kann man schon eine gewisse Tendenz feststellen.
Was studierst du?
Management Master jetzt aktuell in Nürnberg.
Was davor, ist dein Berufsziel dann? Was möchtest du später mal machen?
Also ich sage mal, managen kann man relativ vieles, aber was genau, kann ich wahrscheinlich erst im Laufe meines Studiums beantworten. Also überlege gerade ein bisschen in Richtung Supply Chain Management zu gehen, aber das ist jetzt noch, steht in den Sternen, würde ich sagen. Mhm. Ja, und vielleicht zurückzukommen auf die, auf so den Durchschnittsstudenten. Viele interessieren sich vielleicht nicht ganz so für die Hochschulpolitik, weil sie sagen, okay, ich studiere ja auch nur eine gewisse Zeitspanne. Mhm. Also bin auch nur zum Beispiel 3-4 Semester dann im Master an der Uni. Deswegen, warum will ich mich jetzt da groß engagieren? Warum soll ich mich da einbringen? Aber es macht halt schon trotzdem den Unterschied, wer im Stupa zum Beispiel sitzt, welche Stellungnahmen veröffentlicht werden und so weiter. Mhm. Das sind wir, sage ich mal, immer, ich nenne es immer die Stimme des gesunden Menschenverstandes, die allerletzte, die verblieben ist oftmals. Ja, weil sowas
Stupa
wie
ist das
Studierendenparlament.
Studentenparlament. Wie groß ist das? Wer sitzt da alles drin?
Von Uni zu Uni unterschiedlich, aber sagen wir im Schnitt so um die 30 bis 40 Leute, je nach Größe der Uni in der Regel. Und auch da gibt es halt sehr starke regionale Unterschiede, wie, sage ich mal, die Zusammensetzung sind. Also es wird ja jedes Jahr auch gewählt, das ist so ein bisschen Besonderheit, genauso wie jetzt bei uns im Verband auch. Also es ist sehr schnelllebig, einfach weil die Leute nicht so schnell, oder weil sie eben sehr schnell studieren. Mhm. Im Vergleich jetzt, wenn ich es vergleiche mit einer JU-Mitgliedschaft oder auch einer CSU-Mitgliedschaft, da bin ich ja Jahrzehnte oftmals in dem Verband und in den Strukturen. Bei uns ist es eben nur wenige Jahre. Das macht es auf der einen Seite halt spannend, weil es sehr schnelllebig ist. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch immer schauen, dass man aktiv bleibt, dass man sich überlegt, wie erreiche ich die Leute, wie erreiche ich möglichst viele Studenten, mache sie auf die Hochschulpolitik allgemein aufmerksam, begeistert sie da irgendwie ein bisschen. Also ja, wir sind da immer wieder auf der Suche, wirklich zu den Leuten durchzudringen und eben zu sagen, okay, engagiert euch, das schafft euch ein kleines Netzwerk, ihr habt da euren Spaß dabei.
Ist man eigentlich, wenn man bei euch ist, auch gleichzeitig mit der CSU oder
nein.
der JU? Nein, das ist nein. eine eigene Mitgliedschaft, die
ja.
unabhängig ist
Korrekt.
Korrekt. Von der Gesamtpartei.
Wir sind eigentlich komplett unabhängig von der Partei, würde ich jetzt mal sagen, also organisatorisch, strukturell als Verein, wir sind ein eigenständiger Verband. Mit eigenen Ortsgruppen. Das ist uns auch, sage ich mal, vom Selbstverständnis her sehr wichtig. Wir logischerweise haben diverse Überschneidungen mit der Partei und auch in der Mitgliedschaft sind viele natürlich in der CSU.
Parteivorstand
zum richtig, Beispiel, genau. Also glaube ich, eine komplette Lossagung kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist uns trotzdem schon immer wichtig zu betonen, dass wir eben eigenständig sind und wenn uns mal ein Thema vielleicht, wo wir eine gewisse andere Auffassung haben als die Staatsregierung, dass wir uns dann auch manchmal sozusagen das Recht herausnehmen, zu sagen, okay, da positionieren wir uns ein bisschen anders. Aber grundsätzlich sind wir natürlich den Werten und Zielen der CSU, fühlen wir uns da verpflichtet und richten uns da auch ein bisschen danach aus.
Jetzt sag mal, Hochschulpolitik, die zentralen Themen, wo du sagst, das ist das, für was wir stehen, für was wir uns einsetzen. Wir haben ja vielfältige Bereiche. Ist ja eine Riesenentwicklung auch ja. in diesem Sektor. Markus Blume ist ja auch in der Novelle des Hochschulgesetzes ja. mit dabei. Wir haben Themen und Herausforderungen, wenn ich an das Thema Antisemitismus denke ja. und auch hochpolitische Fragestellungen. Wo sagst du, sind die drei wichtigsten Themen für euch in der Interessensvertretung und wo setzt ihr da Akzente?
Ja, also man muss, bevor man es, sage ich mal, beantwortet, auch schauen, dass es relativ häufig lokale Themen in den Unis gibt, die jetzt, sage ich mal, bayernweit jetzt von uns als auf Landesebene oder von mir jetzt als Landesvorsitzender, sage ich mal, ja, nicht so behandelt werden, einfach weil sie regional vor Ort stattfinden. Aber bayernweit die drei Themen, die uns jetzt am stärksten aktuell beschäftigen, sind zum einen das von dir gerade schon angesprochene Thema Antisemitismus. Ja, also wie kann man da dagegen vorgehen, weil wir jetzt auch teilweise in Bayern dann leider doch auch feststellen mussten, dass da es häufiger zu Vorfällen gekommen ist, wo eben Jüdinnen und Juden am Campus sich unwohl gefühlt haben, was wir so nicht tolerieren wollen und können. Also das ist das eine, ja, Bekämpfung dessen und auch in der Gesetzgebung, also zum Beispiel in der Beihilfenovelle dann die Einführung von Exmatrikulationen bei antisemitischen Vorfällen und solche Geschichten. Dann setzen wir einen Fokus natürlich jetzt auf die ganzen Entwicklungen um künstliche Intelligenz und die Lehre, wie sie sich voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten entwickelt. Also wie setze ich KI ein? Wie kann ich es, sage ich mal, so gestalten, dass sowohl Studenten als auch Lehrende oder Unterrichtende auch klare Maßgaben haben, wann darf ich was einsetzen zur Benotung, zur Erstellung von Hausarbeiten und so weiter.
Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, aber das KI-Thema ist ja ein ganz spannendes Thema, Riesenchancen, Riesenherausforderungen. Ja. Wir sehen es ja jetzt auch gerade in einer aktuellen Diskussion in den Medien, ZDF verwendet KI-Bilder, also Vertrauen auch in bestimmte Institutionen. Wie geht man damit um? Ich meine, ihr nutzt das ja wahrscheinlich auch, auch im Studium und gibt es da auch Missbrauch, Manipulation oder?
Das größte Problem ist eigentlich, dass es aktuell nicht klar geregelt ist, was man darf und was man nicht darf. Mhm. Gefühlt nutzt es jeder, weil es ist einfach, bei vielen Dingen kann es einfach so extrem helfen, dass es eigentlich leichtsinnig wäre oder man einfach einen Wettbewerb, wenn man es nicht benutzt. Ja. Aber es ist irgendwo nirgendwo klar geregelt, auch weder bei den Unis noch auf staatlicher Seite, was darf man nicht. Deswegen fordern wir da, sage ich mal, klare Vorgaben für die Unis und auch bayernweit, damit es, sage ich mal, gerecht zugeht und jeder weiß, was darf man, was darf man nicht.
Ja. Wenn du das gerade sagst, klare Vorgaben, Regeln, vielleicht mal kurz einen Sidestep zu einer aktuellen Diskussion, die ihr wahrscheinlich vielleicht auch diskutiert, jetzt nicht ganz so von der Altersgruppe, wahrscheinlich schon wieder anders, das Thema Social Media.
Ja.
Habt ihr da eine Meinung im RCDS, wie ihr dieses Thema seht? Das wird jetzt diskutiert über die Frage Verbote. Wir haben, glaube ich, schon irgendwie, also ich bin ehemaliger Gesundheitsminister, aus dem Bereich gibt es ja schon Warnungen, digitaler Autismus, Schäden und so. Wie wird das bei euch diskutiert? Also eine Generation, die das ja mit aufgesogen hat und natürlich ganz anders schon lebt?
Also ich sag mal, von Verbandsseite aus befassen wir uns eher mit den Themen, die jetzt rein hochschulpolitisch sind. Das heißt also zum Thema Social-Media-Verbot oder allgemein der Umgang damit, haben wir uns jetzt als Verband nicht direkter beschäftigt, beziehungsweise haben jetzt keine klare Beschlusslage. Mhm. Ich persönlich, wie gesagt, bin ja auch in den Gremien der JU aufgrund der Funktion aktiv. Ich habe das immer eigentlich eher für positiv wahrgenommen, beziehungsweise bin da eigentlich eher für dieses Verbot ab 14 oder ab 16, je nachdem. Weiß aber, dass das in der JU durchaus sehr kontrovers diskutiert wird und ich glaube auch darüber hinaus stark diskutiert wird. Ich verstehe auch, warum man sagt, okay, man sollte die Leute eher in der Mediennutzung und so weiter schulen. Das ist grundsätzlich auch richtig. Ich glaube aber, wenn man sich wirklich ehrlich macht und wenn ich auch in meinem privaten Umfeld und unter jetzt meinen Studienkollegen und so weiter schaue, wenn ich die Frage, habt ihr mit 16 oder mit 14 eine Medienkompetenz entwickelt und hattet ihr die Möglichkeiten, euch da zu schulen, glaube ich, wird häufig die Antwort nein sein. Und wenn man sich, glaube ich, ehrlich macht und die Leute da wirklich schützen will und die Kinder schützen will, dann sollte das schon eingeschränkt werden, auch restriktiver als bisher.
Dann lass uns nochmal zurückkommen zu den Themen. Du hast Antisemitismus angesprochen, hast die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz angesprochen, Hochschulgesetz novellieren. Was gibt es da für Positionen oder wo seht ihr da die wichtigsten Fragestellungen?
Also gibt es mehrere Punkte. Wie gesagt, zum einen die Aufnahme eines Artikels, der ermöglicht, Leute bei antisemitischen Vorfällen exmatrikulieren zu lassen. Eine Forderung, die wir auch noch überlegt hatten, ob wir sie mit reinnehmen würden oder wo wir eigentlich dafür wären, wo wir aber gerade auch noch im Austausch sind, weil das auch vielfältig diskutiert wird, sage ich mal, ist das ganze Thema um Genderverbote. Ja, da hatten wir auch einen intensiven Austausch, auch wenn die Debatte inzwischen ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt und nicht allzu präsent ist. Sind wir da trotzdem dafür, klare Leitlinien zu schaffen? Was sollte man gerade bei der Bewertung von Hausarbeiten oder Klausuren, was darf man, was darf man nicht? Ja, also inwiefern darf man das Gendern zur Pflicht machen oder zur Bewertungseinheit machen, solche Geschichten?
Also man darf es nicht zur Bewertungseinheit
machen. Sollte man nicht, genau. Das ist eben unser Vorschlag. Dass man weder positiv bewerten darf, dass man nicht gendert, aber auch nicht positiv bewerten darf, dass man es tut. Also dass es einfach bei der Bewertung keine Rolle spielt. Ich würde zum Beispiel nicht so weit gehen, das auch den einen oder anderen vielleicht, aber ich persönlich bin da der Meinung, dass es sehr schwierig wird, wenn man versucht, Leuten grundsätzlich Gendern zu verbieten, weil ich da keine einfach Handhabung oder Durchsetzungsfähigkeit dessen sehe. Aber für die Bewertung darf es in meinen Augen keine Rolle spielen und da sollte tatsächlich die persönliche Freiheit, will ich gendern oder will ich es nicht tun oder halte ich es für sinnvoll oder halte ich es für nicht sinnvoll, ich persönlich.
Wobei viele Menschen draußen das Thema Gendern ehrlich gesagt schon damit nichts anfangen können. Es bildet ehrlich gesagt nicht das ab, was die Menschen beschäftigt in ihren
Alltags. Es ist eine sehr akademische Debatte auch auf jeden Fall.
Finde ich auch. Ja. Also ich glaube, das sollte man einfach zur Seite nehmen und sich wieder um die Probleme der Menschen kümmern und die zu lösen. Aber ja, bei euch in diesem Themenbereich, glaube ich, ist das trotzdem ein Diskussionspunkt.
Kann ich mir vorstellen. Sehr stark. Also es hat uns über viele Jahre begleitet, gerade wo das Thema auch, sagen wir, wirklich sich noch mehr in den Fokus gedrängt hat und teilweise auch von universitärer Seite versucht wurde, das mal zur Vorgabe zu machen, was jetzt Gott sei Dank nicht gelungen ist. Da muss man sagen, das hat man damals geschafft, auch aufgrund politischen Drucks, dass das nicht gekommen ist. Aber wir sehen, sage ich mal, schon, wie es sich langsam den Weg trotzdem versucht vorzubahnen. Und da sagen wir jetzt auch bei der Bayern-Novelle, lass uns da mal Gedanken machen, wie man das vielleicht wirklich für beide Seiten gewissermaßen zufriedenstellend irgendwie sagen kann, okay, ihr könnt das wegen mir machen, aber Bewertung ist ein Tabuthema in meiner Meinung. Ja.
Was gibt es noch für weitere Dinge? Wir haben ja dynamische Prozesse auch an den Universitäten, auch in der Gesellschaft. Wir reden ja oft jetzt auch über die Frage einer globalisierten Welt, von Themen aus Amerika, wo im Moment ja ganz restriktiv auch an Universitäten rangegangen wird, wo Forschungsfreiheit in Frage gestellt wird und andere Dinge. Beschäftigt euch sowas auch, diese Fragen, die da jetzt in der Welt auftauchen und natürlich auch vielleicht Auswirkungen haben auf unsere Forschungsschwerpunkte?
Also wo wir sehr stark darüber debattiert haben in der letzten Zeit oder was uns, sage ich mal, auch ein bisschen beschäftigt, wie wir damit umgehen oder wie wir es stärken können, ist das ganze Thema um Ausgründungen aus Universitäten.
Da sind wir ja gut dabei.
Sind wir tatsächlich im deutschen und im europäischen Vergleich sehr, sehr gut dabei. Als auch erst neulich wieder hatten wir auch eine Stellungnahme dazu, dass wir, sage ich mal, ja inzwischen Berlin bei den Ausgründungen und Startup-Gründungen tatsächlich überholt haben. Aber wenn man es, da hatten wir auch mal einen Austausch dazu mit den Professoren der LMU und der TUM, die, sage ich mal, da auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten haben und gesagt, ja, wir sind da sehr gut im deutschen und im europäischen Vergleich. Wenn ich es aber weltweit vergleiche, sozusagen auch mit den USA, dann zeigt sich auch gerade zum Beispiel beim Risikokapital für Ausgründungen und Startup-Gründungen, dass man da durchaus noch höher gehen kann und da noch ein großes Potenzial ist. Deswegen sind wir da auch sehr stark dabei, ein bisschen über unseren eigenen Schatten hinauszuschauen oder ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und auch in die Startup-Szene hineinzugehen, sozusagen an Leuten, die von der Uni in die Wirtschaft gegangen sind und zu sagen, okay, Leute, pass auf, wenn ihr jetzt nochmal an der Uni wärt, was würde euch denn helfen von Seiten der Unis und von Seiten des Staates sozusagen, von staatlicher Seite in der Gesetzgebung, dass diese Ausgründung noch leichter funktioniert. Also beispielsweise fordern wir, dass wenn jemand ein Unternehmen gründet, die BAföG-Auszahlung oder Rückzahlung, Rückzahlung ist das bessere Wort, dass es sozusagen verzögert wird, bis es zurückgezahlt werden muss, all solche Dinge. Ja, also wie kann man die guten Voraussetzungen, die wir durchaus hier haben in Bayern, wie kann man die noch verbessern, um da, sage ich mal, das Wissen, was wir in den Unis ja sehr oft haben, auch noch stärker in die Wertschöpfung und dann in wieder, sage ich mal, ja, Generierung von Steuereinnahmen, sage ich mal, umzusetzen. Okay.
Du selber bist, glaube ich, auch Stipendiat der Hans-Seidel-Stiftung.
Ja.
Sag uns noch mal ein bisschen dazu was bedeutet das für dich, die Hans-Seidel-Stiftung und dieses Stipendium?
Ich bin jetzt seit, glaube ich, seit 4 oder 5 Jahren bin ich jetzt Stipendiat, habe in dem Zeitraum unzählige Seminare und Veranstaltungen, größtenteils auf Kloster Banz, aber auch am Ammersee besucht. War immer eine, sag ich mal, war immer eine coole Zeit, gerade auf den mehrtägigen Seminaren, also viele inhaltliche Inputs bekommen. Es ist ja, sage ich mal, oftmals bei diesen Seminaren ein bisschen wie ein Think Tank, kann man fast sagen, ja, wo man Leute kennenlernt, wo man sich ein bisschen zu den aktuellen Themen austauscht. Also ich fand das immer sehr, sehr bereichernd, habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt auch dann praktisch im Master nochmal Teil der HSS, der aktiven Förderung praktisch geworden bin. Und bringe mich da immer noch ab und zu mal ein. Also gibt ja dann immer Ortsgruppen praktisch an den Unis, wo wir jetzt, glaube ich, erst nächste Woche dann wieder einen Besuch haben vom Dürerhaus hatten wir zum Beispiel mal. Und es ist eine coole Zeit, also kann ich jedem nur empfehlen.
Ein gutes Netzwerk auch,
gell? Ein gutes Netzwerk, ja. Das ist ja unterm Strich auch ein bisschen der Aspekt, der bei uns auch mitschwingt. Beim
RCDS.
Ja, genau, beim RCDS. Also das ist, was ich immer gesagt habe, was ich auch bei meiner Bewerbungs- oder Antrittsrede gesagt habe im Juni letzten Jahres. Für mich ist der Verband, sage ich mal, mehr als jetzt nur, in Anführungszeichen, nur hochschulpolitische Interessensvertretung, sondern es ist auch die Verknüpfung mit, sage ich mal, politisch ungefähr gleichgesinnten Leuten, eben nicht nur Leuten aus der Partei, ja, nicht nur CSUlern, sondern auch darüber hinaus habe ich als jemand, der, wie gesagt, selber viel in den Strukturen der CSU unterwegs ist, immer für sehr erfrischend gehalten, dass eben auch Leute dabei sind, die dann manchmal sagen, ja, weiß ich schon, wie du das wieder siehst, ja, aber ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Hat man in meinen Augen teilweise ein bisschen zu selten in der Partei teilweise. Aber ja, also zurück zur HSS zu kommen, das, wie gesagt, glaube ich, da hat man eine ähnliche Möglichkeit, auch mal im Kontakt mit vielleicht dann doch noch ein bisschen anderen Meinungen zu kommen, die zwar alle so ein bisschen in die gleiche Richtung fließen, aber die nicht so eingeschlossen sind oder nicht so klar strukturiert sind wie in der Partei.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres kurzen Gesprächs. Ich fand es ganz spannend, jetzt auch diese Frage, warum geht man zum RCDS? Was kann ich dort bewirken? Vielleicht, ja. wenn du zum Abschluss nochmal sagst, wer sich jetzt interessiert dafür und sagt, Mensch, wusste ich gar nicht, möchte mich irgendwo da andocken und, ja. und vielleicht nochmal auch die konkrete Botschaft nochmal formulierst. Was habe ich davon, wenn ich mich dort engagiere und wo kann ich mich konkret hinwenden, wenn ich Lust habe, mich mit einzubringen?
Ja, also sag mal, man kann vor Ort auf jeden Fall tatsächlich an seiner Uni wirklich was bewegen. Also man kann, das geht ja teilweise über einfache bauliche Maßnahmen, man kann zum Beispiel mehr Wasserspender umsetzen, Positionierungen des Stupas beeinflussen und halt da, sag ich mal, einfach ein klares Gegengewicht teilweise zu dem setzen, wo man eigentlich sagt, okay, da sprechen Leute für die gesamte Studentenschaft, die mich eigentlich nicht repräsentieren. Das heißt, man kann lokal Einfluss nehmen, da einfach auf die Website gehen, schauen, welche Uni studiere ich und dann den Gruppenvorsitzenden schreiben oder über unser Kontaktformular auf der Website zum Beispiel Kontakt aufnehmen, dann leiten wir das jederzeit weiter. Und ich sag mal, im größeren Kontext, wenn man auch dann ein bisschen dabei bleibt, zu den Landesveranstaltungen geht und so weiter, dann wird man tatsächlich feststellen, und das ist meine Erfahrung und von vielen ehemaligen oder auch Aktiven, die dann über ein paar Jahre dabei geblieben sind, man knüpft Kontakte und Freundschaften, die in der Regel weit über die aktive Studentenschaft oder Studentenzeit hinaus halten, die bestenfalls ein Leben lang halten. Ja, also natürlich manchmal ist es ist natürlich auch manchmal ein kleiner Politikbetrieb, das heißt ja, Meinungsverschiedenheiten und so weiter gehören auch dazu. Aber in der Regel ist das sind es wirklich ja, Kleinigkeiten im Vergleich zur großen Politik. Also das ist eigentlich auf einer freundschaftlichen Basis immer, und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der, sage ich mal, so ein bisschen konservativ, liberal, freiheitlich eingestellt ist und sagt, ja, da hätte ich Bock, mich hochschulpolitisch zu engagieren, mich einzubringen mit meinen Themen und Inhalten, kommt auf uns zu, entweder vor Ort bei den Gruppen oder schreibt uns über unser Kontaktformular auf der Website. Und dann kann ich euch garantieren, dass ihr eine gute Zeit haben werdet im Studium, dass ihr viele neue Leute, die, sag ich mal, ähnlich so eingestellt sind wie ihr, kennenlernen werdet, und dass ihr eine coole Zeit haben werdet über eure RCDS-Zeit und weit darüber hinaus.
Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Studium und auch für die politische Arbeit. Bedanke mich für das Gespräch und mal schauen, wie es dann weitergeht.